Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das via PayPal oder einem kleinen Abo auf Steady tun. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir lernen heute eine Frau kennen, die 7 Jahre lang die mächtigste Frau Europas war. Die Rede ist von Kaiserin Theophano. Dafür reisen wir ins Frühjahr 972. Ein junges Mädchen macht sich auf eine lange Reise. Sie ist wahrscheinlich 12 Jahre alt, als sie ihre Heimat verlässt und sich aus der glänzenden Welt von Byzanz nach Italien aufmacht. Dort soll sie die Ehefrau eines Kaisers werden. Der Name dieses jungen Mädchens ist Theophano. Geboren wurde sie wahrscheinlich im Jahr 960, ab und zu findet man auch die Angabe 955. Die Quellenlage zu Theophano ist insgesamt ziemlich dünn. Sie tritt quasi erst mit ihrer Heirat richtig in den Quellen in Erscheinung. Sie wird zum Beispiel in der Chronik von Thietmar von Merseburg erwähnt. Wir wissen also nichts über ihre Kindheit, aber wir wissen, in welcher Welt sie aufwuchs. Also wir können das Byzanz ihrer Zeit einigermaßen rekonstruieren. Das Byzantinische Reich war nämlich damals ein Zentrum von Macht, aber auch von Pracht und religiösem Zeremoniell. Theophano stammte aus einer Familie des Hofadels und wuchs deshalb in ziemlich luxuriösen Zirkeln auf. Die ByzantinerInnen umgaben sich mit feinsten Textilien und mit edlem Schmuck, lebten in kunstvoll dekorierten Palästen. Man wertschätzte Kunst, man aß mit edlem Besteck und von edlem Geschirr. Und Theophano wächst also in dieser Welt auf. Sie lernt die höfische Etikette kennen und sie erhält auch eine recht gute Bildung. Sie kann lesen und schreiben. Sicher ist, dass Theophano mit dem Kaiser Johannes Zimisces verwandt ist, aber eben keine direkte Tochter. Meist wird sie als Nichte dieses Kaisers oder als Großnichte beschrieben. Das Herrscherhaus in Byzanz hat zu diesem Zeitpunkt eine recht turbulente Zeit erlebt, denn mehrere Herrscher sind ermordet worden und auch Johannes Zimisces hat sich de facto gewaltvoll auf den Thron geputscht. Byzanz ist damals eines von 2 mächtigen Kaiserreichen. Das andere war das römisch-deutsche Kaiserreich unter dem damals dort herrschenden Kaiser Otto dem Großen. Und dieser Otto der Große wollte eine Verbindung mit Byzanz, die also den Frieden zwischen den beiden Kaiserreichen garantierte. Und was tat man damals, um friedliche Verbindungen zu schaffen? Richtig, man versuchte, die Herrscherhäuser miteinander zu verheiraten. Was Otto der Große dabei aber offenbar nicht ganz durchdrang, ist die Heiratspolitik in Byzanz. Man war in Byzanz wesentlich vorsichtiger damit, die eigenen Töchter zu verheiraten. Also der Kaiserhof lud in der Regel Verwandte oder Mitglieder von konkurrierenden Herrschern für einen temporären Aufenthalt ein. Man verlieh ihnen dann Titel und verheiratete sie unter Umständen auch mit einer Griechin, aber man gab eben nicht die Kaisertöchter. So konnte sich der Kaiserhof aber Einfluss sichern oder diesen Einfluss sogar in andere Reiche erweitern. Die Kaiserfamilie selbst war aber bis ins 11. Jahrhundert wie so eine geschlossene Institution, in die man eben nicht einfach so einheiraten konnte. Byzanz war schlichtweg nicht daran interessiert, die Kaisertöchter mit Ausländern zu verheiraten, denn man fürchtete eben auch ausländische Einflüsse auf den Kaiserhof. Andererseits hatte Byzanz eben auch ein Selbstverständnis als Fortführung des Imperium Romanum. Man war ja das Oströmische Reich. Und salopp formuliert hatte man es damit gar nicht nötig, die Töchter an irgendwelche anderen dahergelaufenen Königreiche zu verheiraten. Die Töchter des Kaisers nannte man Purpurgeboren, weil sie in einem purpurnen Gemach des Königspalastes geboren wurden, in dem nur die Kaiserin niederkommen durfte und niemand sonst. Und um eine solche Purpurgeborene hatten die Gesandten von Otto dem Großen sich also mehrmals bemüht. Er wollte seinen Sohn Otto II. Mit einer byzantinischen Prinzessin verheiraten und so eben eine Allianz zwischen den beiden Kaiserreichen schaffen. In Byzanz wurde diese Anfrage aber wiederholt vom Tisch gewischt, bis dann Johannes Tzimiskes gewaltsam an die Macht kam. Und dieser neue byzantinische Kaiser willigt also in eine Verbindung durch Hochzeit ein. Aber Otto der Große und sein Lager erleben dann eine Überraschung, als im April 972 in Rom keine Kaisertochter, keine Purpurgeborene ankommt, sondern Theophano. Nur, in Anführungsstrichen, eine Nichte des Kaisers. Das hätte schnell im diplomatischen Desaster enden können. Der Chronist Tietmar von Merseburg schreibt darüber, Zitat, es waren da einige, welche diese Verbindung beim Kaiser zu hintertreiben suchten und rieten, die Prinzessin wieder zurückzuschicken. Auf diese aber hörte er nicht, sondern gab sie seinem Sohne zur Gemahlin, zum Wohlgefallen aller Fürsten Italiens und Deutschlands. Den letzten Halbsatz kann man so ein bisschen als Floskel des Chronisten abtun, aber die Quintessenz stimmt, Otto der Große war offenbar angetan von der Byzantinerin, die dort ankam und entschloss sich also, die Hochzeit für seinen Sohn wie geplant stattfinden zu lassen. Theophano wird mit allen Ehren empfangen und auch behandelt und so wird sie dann am 14. April 972 in der Peterskirche zu Rom mit dem damals 16- oder 17-jährigen Otto dem II. Vermählt. Der Papst höchstpersönlich leitet diese Zeremonie und diese Verbindung ist wirklich eine politische Inszenierung erster Klasse. Theophano wird vom Papst nach der Trauung auch zur Consors Imperii gekrönt, also zur Teilhaberin an der Macht. Und das ist wirklich bemerkenswert und eben dem Umstand geschuldet, dass Theophano aus dem byzantinischen Kaiserreich kam. Eine, ich sag mal, dahergelaufene Herzogin hätte diese Ehre sehr wahrscheinlich nicht bekommen, dass man sie also Consors Imperii nennt und ihr einen Titel verleiht, der sie auch ganz offiziell zur Teilhaberin an der Macht erklärt. Theophano wird also Mitregentin. Ihr Ehemann ist von seinem Vater bereits zum Mitkönig und Mitkaiser bestimmt worden. Otto der Große versuchte, so früh wie möglich seinen Sohn Otto den II. Als legitimen Nachfolger zu etablieren und ihm den Weg dahin zu ebnen. Die Hochzeit war ein weiterer Schritt auf diesem Weg und sie bringt jetzt zwei Teenager zusammen und bringt diese zwei Teenager ins Zentrum der Macht. Und ja, ihre Ehe ist eigentlich strenges politisches Kalkül. Wie wichtig diese Ehe war, davon zeugt auch ihre Heiratsurkunde, die heute im Staatsarchiv Wolfenbüttel liegt. Das ist eine Abteilung des Niedersächsischen Landesarchivs. Diese Urkunde ist fast 1,5 Meter lang und rund 40 Zentimeter breit. Sie ist aus purpur gefärbtem, feinem Pergament. Man erkennt auf ihr recht große, rote, runde Kreise mit reichen Bemalungen und dazwischen aufgemalte Ornamente. Die Tinte, die verwendet wurde, um sie zu beschreiben, ist Goldtinte. Und der Text darauf betont die Rolle des westlichen Kaisertums. Und das ist interessant, weil diese Urkunde eben von Otto dem Großen oder im Lager Otto des Großen erstellt wurde. Und entsprechend sieht man hier auch ziemlich das westliche Selbstverständnis, wie vom Westen aus, vom römisch-deutschen Reich, dieses byzantinische Kaiserreich gesehen wird. Denn der Text darauf betont eben die Rolle des westlichen Kaisertums und verweigert dem byzantinischen Kaiser zum Beispiel den von ihm beanspruchten Titel Kaiser der Römer. Man nennt ihn stattdessen den Kaiser von Konstantinopel. Und gleichzeitig sichert die Urkunde, da merkt man eben, es ist eine politische Verbindung, hier geht es auch ein Stück weit um Diplomatie, diese Urkunde sichert Theophano als künftige Kaiserin, Mitkaiserin, auch Einkünfte und kaiserliche Rechte über Provinzen zu. Wie immer bei diesen Ereignissen, die so weit zurückliegen, können uns die Urkunden und die Vermerke von ChronistInnen gewisse Hinweise darauf geben, auf die Rahmenbedingungen. Was wir natürlich nicht wissen, ist, was die beiden dachten, als sie sich das erste Mal begegneten. Wie sich Theophano wohl gefühlt haben muss, als 12- oder 13-Jährige, fernab von ihrer Heimat. Man muss bedenken, dass man ihr zwar einige Bedienstete mitgeschickt hatte und wahrscheinlich auch einige KunsthandwerkerInnen, aber sie war jetzt vor allem umgeben vom Hofstaat ihres Ehemanns und ihres Schwiegervaters. Und die Kommunikation dürfte im Übrigen anfangs auch sehr schwierig gewesen sein, denn Theofano sprach Griechisch, ihre Schwiegerfamilie sprach aber Sächsisch. Theofano lernte sehr schnell die Sprache ihrer neuen Heimat und außerdem Latein, und die Quellen lassen zumindest anklingen, dass diese beiden jungen Menschen, die hier miteinander verheiratet wurden, sich tatsächlich auch mochten und gut verstanden. Nach der Hochzeit beginnt für Theofano also ihr neues Leben im Westen, das so ganz anders ist als die Kultur am byzantinischen Hof. Denn Otto lebt eben nicht in einem Palast irgendwo in Sachsen, sondern reist durch sein Reich. Dieses Reich erstreckt sich von Sachsen bis nach Italien und von der Elbe bis an den Golf von Neapel. Und es gibt keine feste Hauptstadt. Deshalb zieht der Hof eben rastlos von Kaiserpfalz zu Kaiserpfalz. Und für ein junges Mädchen, das eben aus dieser prachtvollen Welt Konstantinopels gekommen ist, muss dieses unstete Leben und diese einfachen Lebensbedingungen, noch dazu die fremde Sprache, das muss alles ein Kulturschock gewesen sein, den sie anscheinend sehr gut gemeistert hat. Theofano reitet mit ihrem Ehemann Otto II. Durch Wälder. Sie schläft jede Nacht in einem anderen Lager oder Bett. Sie isst einfache Speisen und sie wird permanent beäugt und beobachtet. Von ChronistInnen, von Bischöfen, von Adligen, von der eigenen Schwiegermutter Adelheid. Die ist einigermaßen kritisch gegenüber ihrer Schwiegertochter. Die beiden haben nicht immer das einfachste Verhältnis. Theofano ist ein schönes junges Mädchen, das zu einer schönen jungen Frau heranwächst, und das macht sie aber auch zu einer Exotin, denn sie sieht eben nicht aus wie eine sächsische Schönheit, sie ist eine mediterrane Schönheit und sie wird in dieser Schönheit als fremd wahrgenommen. Auch deshalb, weil sie sich anders kleidet. Sie trägt Kleidung aus edlen Stoffen und mit körperbetonten Schnitten. Sie trägt wohl auch Make-up. Sie hat hochwertigen Schmuck, sie trägt Parfum auf und das gefällt natürlich auch nicht allen. KritikerInnen werfen ihr Luxussucht vor. Schon ein Jahr nach der Hochzeit mit Otto II. Stirbt Otto der Große. Das heißt, die beiden Teenager, Otto II. Und Theofano, müssen jetzt das Reich zusammenhalten. Otto II. Erbt so einige innenpolitische Probleme von seinem Vater. Er muss sich direkt in einem Konflikt mit seinem Vetter, dem bayerischen Herzog Heinrich dem Zänker, beweisen. Und dann gibt's auch außenpolitisch Probleme, nämlich mit den Franken im Westen. Auch mit ihnen gerät Otto II. In Konflikt. 978 fiel der westfränkische König Lothar dann in Niederlothringen ein und das Kaiserpaar musste von Aachen nach Köln flüchten. 4 Jahre später begleitete Theofano ihren Mann sogar bei einem Feldzug gegen die Sarazenen. Also nicht bis in die Schlacht, aber eben auf weite Teile dieser Reise. Der Feldzug endete mit einer Niederlage und Otto verlor die Kontrolle über Italien. Theofano durchlebt all diese Herausforderungen gemeinsam mit ihrem Mann. Otto nennt sie in Urkunden seine vielgeliebte Gattin und macht sie zur Co-Imperatrix, zur Mitkaiserin. Offenbar wachsen die beiden in dieser Zeit ziemlich eng zusammen und Theofano wird 5-mal schwanger. 3 Jahre nach der Hochzeit kommt Tochter Sophia zur Welt. 977 wird Adelheid geboren, 978 Mathilde und 980 der Thronfolger Otto III. Ein 5. Kind stirbt noch in jungen Jahren. Die Erziehung ihrer Kinder ist Theofano enorm wichtig. Sie wählt die Lehrer ihrer Kinder persönlich aus, allen voran Bernward von Hildesheim, ein späterer Bischof. Der gilt als kunstsinnig und gebildet und unterrichtet Otto III. Nicht nur in Religion und Latein, sondern auch in Griechisch. Die Töchter Sophia und Adelheid werden später Äbtissinnen und spielen ebenfalls bedeutende Rollen. Mathilde heiratet den Pfalzgrafen Ezzo von Lothringen. Theofano führt aber nicht nur die Bildungstradition aus ihrer Heimat weiter, Sie erweitert vermutlich auch den kulturellen Horizont ihrer neuen Heimat, denn in ihrem Gefolge kamen sehr wahrscheinlich auch KunsthandwerkerInnen aus Byzanz mit nach Westeuropa und beeinflussten also die Kunst im Kaiserreich. Im Jahr 983, nur 11 Jahre nach der Hochzeit, kommt dann aber der Schock. Otto II. Stirbt in Italien an einer Krankheit. Theophanu ist vermutlich Anfang 20 und sie ist jetzt Witwe und alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Und ihre wichtigste Aufgabe ist es jetzt, ihrem Sohn, dem offiziellen Nachfolger, Otto III., seine Nachfolge tatsächlich zu sichern. Denn Otto III. Ist zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters gerade mal 3 Jahre alt, also noch viel zu jung zum Regieren. Theophanu übernimmt deshalb für ihn jetzt die Regentschaft. Sie muss das Reich lang genug stabil halten und den Machtanspruch ihres Sohnes sichern, bis er alt genug ist, um selbst zu regieren. Das ist natürlich keine besonders leichte Aufgabe. Und kaum ist Otto II. Tot und Theophanu muss sich also noch mit dieser neuen Realität, mit der Trauer um ihren Ehemann, ja, auseinandersetzen und diese Trauer verarbeiten, da regt sich schon Ottos einstiger Widersacher Heinrich der Zänker. Der dachte wohl, jetzt, wo der Kaiser tot war, könnte er dessen Witwe einfach so ausmanövrieren, weil er sich nämlich selbst in der Rolle sieht, das Kaisertum zu übernehmen, greift er jetzt zu einem richtig schäbigen Manöver. Er lässt den 3-jährigen Thronfolger entführen. Allerdings hat sich Heinrich der Zänker damit verkalkuliert. Denn mit dieser Aktion verspielt er wichtige Sympathien einstiger Unterstützer. Und Theophanu weiß das für sich zu nutzen. Sie holt sich ihre Schwiegermutter Adelheid an ihre Seite, mit der sie bisher ja ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis hatte. Ihre Schwiegermutter hatte sich immer wieder in die Ehe eingemischt, weil sie eben eigene familienpolitische Ziele hatte. Aber jetzt, wo Otto II. Tot ist und wo es darum geht, die Ansprüche von Otto III. Zu sichern, zieht Adelheid mit Theophanu am gleichen Strang. Heinrich der Zänker muss schließlich einsehen, dass er den Rückhalt der Grafen, der Herzöge und der Bischöfe verloren hat und sich im Prinzip selbst den Weg zum Kaisertum verbaut hat. Er hat seine Chance auf den Thron verspielt, also übergibt er Otto III. Auf dem Reichstag in Rara bei Meiningen 984 wieder in die Obhut von Theophanu. 7 Jahre lang regiert Theophanu jetzt für ihren Sohn das römisch-deutsche Kaiserreich. HistorikerInnen sagen mittlerweile, sie regiert mit Geschick und mit Pragmatismus. Sie setzt, wenn nötig, gezielt militärische Mittel ein und sie baut langfristige Bündnisse. Weil es nämlich im Osten des Landes immer wieder Konflikte mit den Slawen gibt, ordnet sie schließlich Feldzüge gegen die Slawen an und sie geht eine Allianz mit dem polnischen Herzog Mieszko ein. Theophanu sichert die slawische Ostgrenze so gut, dass die Slawenfürsten aus Böhmen und Polen 986 auf dem Hoftag zu Quedlinburg erscheinen und damit also die Machtposition der Kaiserin anerkennen. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Adelheid stabilisiert sie insgesamt die Reichsherrschaft in Lothringen und Italien und sie besucht auch Rom mehrfach, um sich den Rückhalt des Papstes zu sichern. In einer Urkunde von 990 findet man eine sehr interessante Unterschrift von Theophanu. Da unterschreibt sie nämlich mit einem männlichen Kaisertitel. Sie nennt sich Theophanius Gratia Divina Imperator Augustus. Das heißt übersetzt Theophanius durch göttliche Gnade erhabener Kaiser. Ganz schöner Titel. Es ist allerdings die einzige erhaltene Urkunde, die sie so unterzeichnet, aber das ist wirklich schon beeindruckend, dass sie mit diesem Selbstverständnis unterzeichnet. Denn gleichzeitig gibt es durchaus auch Spannungen. Kritiker streuen zum Beispiel das Gerücht, Theophanu habe ein Verhältnis mit Johannes Philagathos, ihrem Kaplan. Der war auch Griechischlehrer des kleinen Otto III., Und was soll ich sagen, wenn ihr den Podcast schon lang genug hört, habt ihr wahrscheinlich auch ein Déjà-vu. Dieses Narrativ begegnet einem ja immer wieder, wenn es um Herrscherinnen geht, dass man ihnen Beziehungen mit ihren Beratern unterstellt oder dass man versucht, sie mit Anschuldigungen dieser Art zu diskreditieren. Was man im Fall von Teofano aber auch sagen kann, Getratsche hin oder her, es gibt in dieser Zeit keine ernstzunehmende Rebellion. Teofano behauptet sich als Regentin. Sie stirbt allerdings im Jahr 991 mit etwa 31 Jahren in der Pfalz Nijmegen. Sie hat kaum ein Jahrzehnt regiert. Ihr Sohn Otto III. Ist noch immer nicht volljährig. Und für die nächsten 5 Jahre übernimmt Theophanus Schwiegermutter Adelheid die Regentschaft. Otto III. Wird dann im Jahr 996 Kaiser und er schickt übrigens einen Erzbischof auf Brautwerbung nach Byzanz, wollte also ganz offenbar die Tradition seiner Eltern fortsetzen. Byzanz entsendet auch tatsächlich wieder eine Prinzessin, aber während sie auf dem Weg nach Europa ist, stirbt Otto III. Mit kaum 22 Jahren. Seine Mutter Theophano wurde übrigens in Köln beigesetzt, in ihrer Lieblingskirche St. Pantaleon. Bis heute pilgern Menschen zu ihrem Sarkophag dort. Theophano war ein junges Mädchen in der Fremde. Sie war eine Migrantin, eine politische Schachfigur, um die Allianz zwischen zwei Kaiserreichen zu besiegeln. Sie wurde Ehefrau, Co-Regentin und Partnerin, schließlich Mutter, Vormund und klug regierende Kaiserin. Theophano war Ende des 10. Jahrhunderts einige Jahre lang die mächtigste Frau Europas. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne in die Shownotes, dort findet ihr Links zu PayPal und Steady. Eure Gedanken zur Episode oder Vorschläge für künftige Folgen könnt ihr mir unter feedback@herstorypod.de zuschicken oder auch via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Schaut gerne mal vorbei, dort findet ihr kurze Häppchen zur Frauengeschichte und queeren Geschichte. Ich sag danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge mit einer neuen spannenden Biografie. Bis dahin. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.